Die Grünen zeigen wieder einmal ihr wahres Gesicht. Die Brandmauer ist ihnen wichtiger als das Überleben der deutschen Bauern. Unser Schwerpunkt heute: Schauprozess in Dresden. Jetzt beginnt das Verfahren gegen die sogenannten sächsischen Separatisten. Und das mit einer brisanten Aussage. Und schwerer Schlag für Tedros und die Impflobby. Die USA treten aus der WHO aus. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Lage am Persischen Golf spitzt sich erneut zu. Nach offenen Kriegsdrohungen von US-Präsident Donald Trump hat die US-Marine begonnen, weitere Kriegsschiffe in die Region zu verlegen. Darunter den Flugzeugträger Abraham Lincoln, der sich bereits dem Golf von Oman nähert. Auch die US-Luftwaffe verstärkt offenbar ihre Präsenz. Medienberichten unter Berufung auf chinesische Satellitenbilder, dass Kampfjets und Tankflugzeuge nach Jordanien verlegt wurden. Zeitgleich veröffentlichte die iranische Revolutionsgarde dieses Video. Es zeigt offenbar US-amerikanische Militärstützpunkte in der Region, und zwar solche, die in Reichweite iranischer Raketen liegen. Beobachter werten die Aufnahmen als klare Botschaft aus Teheran. Die Warnung an Washington ist deutlich. Ein Angriff hätte unmittelbare Konsequenzen. Den deutschen Grünen ist die Brandmauer offenbar wichtiger als das Überleben der heimischen Landwirtschaft. So bewerten Beobachter eine Äußerung des grünen Delegationsleiters im Europaparlament, Erik Marquardt. Der Politiker hatte sich öffentlich dafür entschuldigt, bei der Abstimmung zur Überprüfung des Mercosur-Freihandelsabkommens gemeinsam mit der AfD votiert zu haben. Das EU-Parlament hatte den umstrittenen Pakt in dieser Woche vorerst gestoppt. Im Bayerischen Rundfunk gelobte Marquardt nun Besserung. Ein solches Abstimmungsverhalten, so der Grünen-Politiker, werde sich nicht wiederholen. Seit Monaten treibt die österreichische Bundesregierung ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 15 Jahren voran. Nun wird es konkret. SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried kündigte ein Gesetz noch in diesem Jahr an. Parallel dazu wirbt er für eine EU-weite Regelung. Begründet wird der Vorstoß mit dem Schutz vor Gewaltvideos, extremistischen Inhalten und wachsender Online-Radikalisierung. Das Internet habe sich zu einem Rekrutierungshotspot für radikale Gruppierungen entwickelt, so Leichtfried. Als Vorbild nennt er Australien, wo soziale Netzwerke für unter 16-Jährige bereits gesperrt sind. Kritik kommt von Auf1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer. Er warnt vor Zensur unter dem Deckmantel des Jugendschutzes. Wörtlich sagt er, anstatt die wahren Ursachen für Radikalisierung und Terror, nämlich die fortschreitende Islamisierung, zu benennen, wird mit Alibi-Maßnahmen die Kontrolle im Netz verstärkt. Höchste Alarmstufe heute Vormittag vor dem Oberlandesgericht Dresden. Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung begann der Prozess gegen die sogenannten sächsischen Separatisten. 8 junge Angeklagte sollen, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft, für den Fall eines Zusammenbruchs der Bundesrepublik geplant haben, in Sachsen einen nationalsozialistischen Staat zu errichten. Die Beschuldigten wurden offenbar 1,5 Jahre lang überwacht. Die Verteidiger widersprechen dem vehement. Sie sagen, die angeblichen sächsischen Separatisten waren eine jugendliche Chatgruppe, die keinerlei Straftaten begangen hat. Einer der Verteidiger ist der Chemnitzer Rechtsanwalt Martin Kohlmann. Er vertritt den Hauptangeklagten Jörg S. Kohlmann erwartet ein politisches Verfahren.
Ja, es ist natürlich ein Schauprozess geplant, der genau zwei Zwecke zu erfüllen hat. Erstens, sächsischer Separatismus, das ist irgendwie was Kriminelles, das soll in die Bevölkerung transportiert werden. Und ja, bei der AfD tummeln sich Terroristen und vielleicht müssen wir die verbieten. Also das ist die zweite Aussage, die hier beabsichtigt ist, mit diesem Verfahren quasi zu beweisen. Denn ansonsten ist nichts zu beweisen, weil es nichts gab.
auffallend war. In die Gruppe hatte sich ein verdeckter Ermittler der US-Bundespolizei FBI eingeschlichen. Seine Angaben sind eine der Grundlagen für die Anklage. Weshalb eine US-Behörde eine Jugendgruppe in Sachsen infiltriert, ist eine der ungeklärten Fragen. Doch auch die Aussagen des FBI-Spions wirken ominös und politisch motiviert, behauptet jedenfalls Kohlmann.
Ein Gedächtnisprotokoll des FBI-Agenten, das komischerweise in Deutsch verfasst war, war ja lange Zeit die einzige Grundlage für die Vorwürfe. Muss man sich mal vorstellen. Angeblich haben die Jungs das alles gesagt. Mittlerweile, erst nach langem Drängen der Verteidigung, hat man uns auch mal die Tonmitschnitte anhören lassen. Die sagen das gar nicht. Das sagt alles der selber.
Das vollständige Interview mit Martin Kohlmann finden Sie unter www.auf1.tv. Schon der erste Blick auf das Verfahren zeigt, in Dresden geht es um mehr als nur Rechtsprechung. Der Prozess sendet auch ein politisches Signal. Die Ausweise sämtlicher Zuschauer werden kopiert, offiziell um mögliche Störer zu identifizieren. Alle Besucher, auch Journalisten, müssen eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen. So entsteht der Eindruck besonders gefährlicher Angeklagter und zugleich einer angeblich bedrohlichen Sympathisantenszene. Begleitet wird der Prozess von einer breiten medialen Kampagne. Ihr Ziel scheint klar. Die Angeklagten sollen in die Nähe der AfD gerückt werden. Tatsächlich ist einer der Beschuldigten, Kurt Hetasch, Mitglied der Partei. Er war vor seiner Festnahme Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Grimma. Doch in den Ermittlungen spielte Hetasch lange keine Rolle. Das zeigen die Ermittlungsakten, die auf eins vorliegen. Sein Name taucht darin zunächst nicht einmal auf. Erst kurz vor den Festnahmen wurde er plötzlich als Beschuldigter geführt. Hetasch ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Hintergrund. Er wurde bei der Festnahme von der Polizei angeschossen. Nach Darstellung seiner Frau, Hella Hetasch, war er mit einer legalen Waffe auf den Hof gegangen, weil er einen Überfall der Antifa vermutet habe. Die Beamten hätten sich nicht als Polizei zu erkennen gegeben.
Nee, also ich konnte anhand der Uniform nichts weiter erkennen. Ich habe auch im Laufe des Morgens, glaube ich, auch einen dann mit Tarnfleck gesehen und dann erst später, als ich dann aus dem Hof raus war auch und quasi in ein Polizeiauto gebracht wurde, was also aber auch nicht als solches zu erkennen war, sondern ein schwarzer, großer Wagen. Da habe ich dann das erste Mal die Aufschrift Polizei gelesen.
Das Gespräch mit Hella Hetasch wurde kurz nach der Festnahme ihres Mannes aufgezeichnet. Das vollständige Interview finden Sie über die Suchfunktion auf www.auf1.tv. Auf 1 begleitet den Komplex rund um die sogenannten sächsischen Separatisten von Beginn an kritisch. Wir liefern einen unabhängigen Blick auf den Prozess und seine Hintergründe, abseits vorgefertigter Narrative der Mainstream-Medien. Doch diese Arbeit braucht Zeit und Ressourcen. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, dann spenden Sie jetzt. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv. Die Pharmaindustrie war am Donnerstag Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dabei äußerte Moderna-Chef Stéphane Bancel teils fragwürdige Aussagen zu den Covid-Spritzen.
Während der Pandemie waren wir, wie Sie wissen, so sehr darauf konzentriert, die Produkte in wirklich kurzer Zeit auf den Markt zu bringen. Ich glaube nicht, dass alle von uns in diesem Bereich ausreichend Zeit damit verbracht haben, zu erklären, dass bei der Sicherheit keinerlei Abstriche gemacht wurden.
Besondere Sorge bereitet dem Impfstoffhersteller Folgendes.
Dann haben wir natürlich gesehen, was mit den sozialen Medien und so vielen Fehlinformationen passiert ist. Das ist wirklich traurig mit anzusehen in der heutigen Welt, denn manche Menschen werden verletzt. Schau, was passiert in Bezug auf weniger Impfungen in allen Altersgruppen weltweit. Es ist einfach so traurig. Die mRNA-Technologie wird weltweit verteufelt von einigen Menschen.
Auch am heutigen Freitag war die Zukunft der Pharmaindustrie Thema beim Panel Ausblick auf die globale Wirtschaft. Dort diskutierten Pfizer-Chef Albert Bourla und EZB-Präsidentin Christine Lagarde über das wirtschaftliche Potenzial von Pharmaindustrie und die geplante umfassende Nutzung von künstlicher Intelligenz. Während in Davos der wirtschaftliche Nutzen der Pharmaindustrie diskutiert wurde, sind die USA am Donnerstag aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. Wörtlich heißt es in der Erklärung von Außenminister Marco Rubio und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf das Versagen der WHO während der Covid-19-Pandemie und soll den Schaden beheben, der dem amerikanischen Volk durch dieses Versagen entstanden ist. Der WHO-Austritt der USA trat damit ein Jahr nach der Ankündigung in Kraft. Im kommenden Monat müsste laut Zeitplan der Austritt Argentiniens folgen. Mit W Social kündigen Investoren ein neues europäisches soziales Netzwerk an. Explizit als Alternative zu Elon Musks Plattform X. Vorgestellt wurde das Projekt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Zentrales Element soll eine verpflichtende, so wörtlich Human Verification sein. Nutzer müssten ihre Identität nachweisen. Anonyme Konten und Bots seien ausgeschlossen. Hinter dem Projekt steht das schwedische Unternehmen We Don't Have Time, das eng mit der internationalen Klimabewegung sowie einschlägigen NGOs vernetzt ist. Im Beratergremium sitzt unter anderem der frühere deutsche Vizekanzler Philipp Rösler von der FDP. Beobachter bezweifeln, dass das Projekt tatsächlich relevante Reichweite erzielen kann. Kritiker sehen darin vielmehr den Versuch, die durch X entstandene Meinungsvielfalt in Europa wieder stärker zu regulieren. Es ist ein Paukenschlag. Die US-Akademie für Kinderheilkunde wurde nun nach dem Mafia-Gesetz RICO angeklagt. Die Vorwürfe lauten: Förderung, finanzielle Bereicherung und Schutz des ständig wachsenden Impfplans für Kinder durch systematischen Betrug, Fehlinformationen und Unterdrückung unabhängiger Wissenschaft. Wörtlich wird die Kinderorganisation wegen, Zitat, Verschwörung mit den Impfstoffherstellern angeklagt. Denn sie habe in folgenden Punkten gelogen. Der Kinderimpfplan sei vollständig getestet. Die Präparate sicher und effektiv. Und die Impfungen hätten Millionen von Leben gerettet. Weitere Anklagepunkte: jahrzehntelanger Betrug, systematische Unterdrückung von kritischen Ärzten und Studien und ein Anreizsystem zum Impfen mit Prämien. Brisant: Das RICO-Gesetz wendet sich ausdrücklich gegen organisierte Kriminalität und Verschwörung. Eingereicht hatte die Klage die Organisation Children's Health Defense und mehrere Ärzte beim Bundesgericht in Washington. Nun soll die Klage auf weitere Bundesstaaten und Organisationen ausgeweitet werden. Etwa weil die Karrieren impfkritischer Ärzte systematisch zerstört worden waren. Die Bundesrepublik verschärft die außergerichtliche Verfolgung von Oppositionellen. Bereits in der vergangenen Woche verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur Umsetzung verschärfter EU-Sanktionen. Strafbar sind nun sämtliche direkten oder indirekten Zuwendungen von Geld oder wirtschaftlichen Ressourcen. Dazu können auch Erlöse aus Buchverkäufen oder Spenden zählen. Bei Verstößen drohen Privatpersonen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Unternehmen werden mit Geldstrafen von bis zu 40 Millionen Euro bedroht. Zu den bekanntesten Sanktionsopfern zählen die Blogger Alina Lipp und Thomas Röper sowie der Journalist Hussein Doku. Ihnen wirft die EU-Kommission vor, russische Propaganda zu verbreiten. Das Olympiastadion in Berlin. Hier trägt der Fußball-Zweitligist Hertha BSC seine Heimspiele aus. Doch die Partie gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag wurde von Gewalt überschattet. Bereits vor dem Anpfiff kam es laut Behörden zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei. Die Bilanz: 52 Verletzte. Die Polizei macht die Hertha-Anhänger für die Eskalation verantwortlich. Doch inzwischen gibt es schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte. Kritiker sprechen von unprovozierter Polizeigewalt. Auf 1 bat den Fußballexperten Steve Henschke um eine Einschätzung. Besonders irritiert zeigt er sich über ein Posting der Berliner Polizei auf der Plattform X. Darin heißt es, Beamte sollen mit Absperrgitter dann beworfen worden sein.
Was aber ungewöhnlich ist bei so einem großen Ereignis, wir reden hier von 70.000 Zuschauern, die im Stadion waren, dass es keinerlei Fotoaufnahmen oder Videoaufnahmen gibt von diesen Absperrgitterwürfen. Ich meine, das sind ja nur doch massive Gitter und es waren so viele Leute dort und heute hat jeder ein Handy in der Tasche. Also wäre als ungewöhnlich, dass das nicht gefilmt wurde. Und auch die Stellungnahme bei X ist etwas merkwürdig, weil sie nur im Konjunktiv formuliert ist mit soll passiert sein, etc., was sehr mysteriös ist für eine Polizeiaussendung.
Und das ist nicht der einzige Vorwurf. Nach dem Polizeieinsatz soll es zu einer regelrechten Menschenjagd gekommen sein. Auch diese Schilderungen wiegen schwer.
Was ja auch noch sehr komisch ist bei der Sache, dass die Polizei den Verletzten ins Krankenhaus gefolgt ist und sogar sich vor das Krankenhaus positioniert hat, um zu verhindern, dass Freunde der Opfer diese besuchen konnten und es dann auch noch zu Jagdszenen vor Krankenhäusern kam, die ich jetzt vor wenigen Minuten nochmal recherchieren konnte über diverse Portale. Das alles hat schon einen sehr merkwürdigen Geschmack, sage ich mal.
Das vollständige Interview mit Steve Henschke finden Sie wie gewohnt unter www.auf1.tv. Und wir kommen zum heutigen Interview des Tages, das ich gestern mit dem Ökonomen Christopher Kofner geführt habe. Seit mehreren Jahren steckt Deutschland in einer Rezession. Die Gründe dafür sind laut Beobachtern hausgemacht. Neben der mittlerweile alles erstickenden Bürokratie und Steuerlast sei es vor allem die Klimapolitik, die dem deutschen Wirtschaftsstandort massiv schaden würde. Tatsächlich wurde das Land durch das Ende der Steinkohleförderung und letztlich durch die Abschaltung von Kraftwerken in die Abhängigkeit vom Ausland getrieben. Wie man das ändern könnte, darüber spreche ich nun mit dem Ökonomen Christopher Kofner vom Institut für konservative Wirtschaftspolitik. Ich grüße Sie, Herr Kofner. Einen schönen guten Tag. Herr Kofner, zunächst eingangs eine ganz grundsätzliche Frage. Machen sich deutsche Spitzenpolitiker wirklich Sorgen ums Klima oder steckt da doch was ganz anderes dahinter?
Sicherlich ist ein wichtiger ideologischer Faktor mit dabei. Ich bin überzeugt, dass vor allem Politiker der Grünen und der Sozialdemokraten aus Überzeugung eine Politik umsetzen, mit der sie meinen, sie würden das Klima retten. Ich gehe auch davon aus, dass ein großer Teil der Politiker der CDU und CSU in Deutschland davon auch überzeugt ist. Es gibt sicherlich auch eine Minderheit der CDU-CSU-Politiker in Deutschland, die mitmachen, weil es einfach die veröffentlichte Meinung ist. Und wenn man das nicht tut, dann verliert man schon einen Listenplatz. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass natürlich, denke ich nicht, sondern es ist offensichtlich, gibt es natürlich auch große Aspekte von Organisationen, von Finanzakteuren, von Unternehmen, die daran sehr viel Geld verdienen. Eine Studie des von PricewaterhouseCoopers Consulting-Unternehmen hat zum Beispiel ergeben von 2024, dass die grüne Transformation in Deutschland allein nur für die Energiewende bis zum Jahr 2045 13,3 Billionen Euro kosten wird. Also das sind ja Investitionen in die Infrastruktur von erneuerbaren Energienanlagen, Wärmepumpen und so weiter. Das alles natürlich über Steuerzahlerkosten finanziert werden muss, aber am Ende profitieren eben diese Industrien davon, dass sie Aufträge dafür erhalten. Also ist ja sicherlich auch ein finanzielles Interesse mit dabei. Oder ein anderes Beispiel, es gibt eine Studie von der Allianz Research, die zeigt, dass aufgrund des Zwanges zur Umstellung auf Fernwärme oder Wärmewende ein großer Teil der Hausbesitzer, die das eben nicht können, auch aus Kostengründen nicht umstellen können, die werden einen immensen Wertverlust ihrer Immobilie spüren. Das sind ungefähr 17 Milliarden Euro, laut Allianz Research, 2% des heutigen Immobilienwertes. Und insgesamt werden das 5-15%, bereits jetzt sehen wir, dass 5-15% der Immobilien ihren Wert verloren haben drastisch verloren haben, weil sie eben keine Wärmepumpe haben oder nicht den staatlich vorgegebenen Energiestandard. Und also sieht man hier ganz klar, neben ideologischen Gründen gibt es auch bestimmte Akteure, die einfach gut daran verdienen, weil es eben ein politischer, staatlicher Zwang ist.
Sogar Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt kürzlich das Abschalten der Atomkraftwerke kritisiert, kündigte allerdings nur den Bau neuer Gaskraftwerke an. Wie beurteilen Sie denn das?
Zuerst muss man sagen, dass man ja bei Merz gewohnt ist, dass er viel behauptet, wenn der Tag lang ist und dann sofort auch seine Meinung ändert. Ich glaube nicht an die Aussage, dass er das ernst meint, dass Deutschland wieder unter seiner Regierung in die Kernkraft wieder einsteigen wird. Der Bau zusätzlicher Gaskraftwerke war ja schon seit langem bereits unter Habeck geplant. Man weiß, dass im Rahmen der Energiewende braucht man steuerbare Kapazitäten. Vor kurzem kam jetzt eine Veröffentlichung der Bundesnetzagentur raus, die sagt, wir brauchen bis 2035 bis zu 35 Gigawatt steuerbare Kapazitäten. Das spricht, das sind de facto eigentlich nur Gaskraftwerke, die das können momentan, da man ja aus der Kernkraft ausgestiegen ist. De facto bekommt aber Deutschland höchstens 12 Gigawatt Kraftwerksleistung, die von der Europäischen Union genehmigt worden sind, zu Kosten von 16,2 Milliarden Euro. Das sind so 20 bis 25 Kraftwerke bis 2030. Gleichzeitig sagt aber auch das Institut für Energieforschung in Köln, dass wir eine Kapazitätslücke haben werden aufgrund der Energiewende von genau 8,5 bis 10 Gigawatt. Also wir sehen hier, dass der Bedarf an Kraftwerksleistung, der einspringt, eben wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, beträgt das Doppelte von dem, was überhaupt geplant ist zu bauen. Also rutscht Deutschland massiv in ein Energiedefizit rein. Und was auch oft vergessen wird zu immensen Kosten, aufgrund der CO2-Bepreisung betragen die Kosten für Erdgas momentan 13,9 Cent pro Kilowattstunde, ohne die CO2-Bepreisung 9 Cent pro Kilowattstunde. Und das Problem ist, wir sind aus der Kernkraft ausgestiegen. Wir hatten 2010 noch 17 Kernkraftwerke, die 20 Gigawatt Leistung gebracht haben. 2023, die letzten drei Kernkraftwerke haben immerhin noch 4 Gigawatt Leistung gebracht. Also wir haben diese Kapazitätslücke, die wir jetzt erwarten, die wurde selbst verschuldet durch die Bundesregierung zu immensen Kosten. Und wenn Sie mir noch erlauben, zwei Sätze dazu. Wenn man über das Gas spricht, Deutschland hatte lange Zeit günstiges Erdgas aus Russland. Zur Peakzeit kamen 41% des deutschen Gasimports aus Russland zu sehr niedrigen Kosten von ca. 1,6 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt importiert Deutschland mittlerweile 48,4% seines Erdgases aus den USA. 95% der LNG-Importe kommen aus den USA, aber zu doppelt bis dreifach hohen Kosten, 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde.
Sie selbst haben zuletzt die Förderung von einheimischem Fracking-Gas ins Spiel gebracht. Könnte das jetzt wirklich eine brauchbare Energiealternative für Deutschland darstellen?
Ja, schauen Sie. Also Deutschland hat einen Bedarf von ungefähr 875 Terawattstunden Erdgas im Jahr. Der geht auch leicht zurück aufgrund der Deindustrialisierung, aber ungefähr da auf dem Niveau befinden wir uns. Bei den wahrscheinlichen konventionellen Erdgasreserven hat Deutschland 381 Terawattstunden. Das ist eben nicht ausreichend. Aber wenn man sich die unkonventionellen Erdgasreserven anschaut, das ist vor allem Fracking in Kohleflözen, Schiefergestein, dann liegen wir hier bei knapp 30.000 Terawattstunden Erdgas. Das heißt, man könnte theoretisch den deutschen Gasbedarf für 35 Jahre decken. Das ist einfach vielen nicht bewusst. Das wäre auch wirtschaftlich. Es gibt eine Studie vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung von 2013 bei einem Gaspreis von 50 Euro pro Megawattstunde. Der Vorteil wäre natürlich, dass Deutschland in seiner Gasversorgung damit strategisch unabhängig wäre und auch in dem Sinne durch diese Unabhängigkeit, wir sehen es jetzt gerade, wir haben die deutsche Bundesregierung möchte kein russisches Gas mehr einkaufen. Jetzt will man auch kein Erdgas aus Katar. Aufgrund der Lieferkettengesetzgebung hat ja der katarische Energieminister gesagt, wir werden unter diesen Umständen kein Gas liefern. Man will es auch nicht mit Trump gute Beziehungen haben, weil er ja ganz böse ist. Das heißt, ist auch die amerikanische Gasversorgung gefährdet. Im Endeffekt ist natürlich diese Politik falsch, sich mit allen zu vertun. Aber immerhin, wir hätten eigentlich heimische Erdgasreserven, man könnte sie auch auf jeden Fall fördern.
Fracking wird gemeinhin als umweltschädlich und riskant eingestuft. Was es damit genau auf sich hat, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.